Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Fire. Sie haben kein Abhängigkeitspotenzial. Sie haben keine toxischen Effekte. Man kann sie nicht physisch überdosieren, im Sinn von, man kann sich damit nicht umbringen. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu vielen anderen Substanzen wie Alkohol oder auch gewissen zugelassenen Medikamenten.
Also das Interessante ist schon, sich auf, sag ich mal, auf eine neue Erfahrung einzulassen, die man so, sag ich mal, durch eine reine Alltagserfahrung oder auch durch irgendwelche anderen nicht substanzbezogenen Aktivitäten nicht so einfach erreicht.
Mein Name ist Thilo Mischke und ihr hört Die Substanz LSD im Rausch gegen die Depression. Ein Fayo Original.
Diese eben gehörten Aussagen stammen von Dr. Katrin Preller und Andreas Gantner. Sie, die Wissenschaftlerin, die mit halluzinogenen Substanzen in der Schweiz forscht, und er, der Therapeut, der in Berlin Abhängigen aus ihrer Sucht hilft. Zwei Menschen, die nicht unterschiedlicher mit der Substanz LSD arbeiten könnten. Vor 5 Jahren habe ich im Rahmen eines journalistischen Selbstversuchs LSD genommen und es hat mich grundlegend verändert. Ich wollte nach dieser Erfahrung mehr wissen, mehr herausbekommen, mehr verstehen, wollte aber kein Prophet werden, niemand, der auf Partys rumsteht und Tripgeschichten erzählt. Ich wollte die wissenschaftlichen Grundlagen für den Rausch, die Wirkung und, das ist besonders wichtig, die Konsequenzen. Wie bei vielen, vielen Menschen war mein Wissen über diese Substanz begrenzt. Schmuddeldroge, Gosse, Selbstmordstimulanz, das kannte ich. Was ich aber nicht wusste war, das alles stimmte nicht. Ich habe mich für diesen Podcast mit Expertinnen und Experten, LSD-Forscherinnen und Forschern getroffen, reiste nach Holland, um die therapeutischen Möglichkeiten an meiner eigenen Seele zu erfahren. Eine Reise nicht auf, aber wegen dieser besonderen Substanz. Ich habe das aber nicht getan, um einfach nur mehr zu wissen, sondern auch, um zu verstehen und eine Antwort auf die entscheidende Frage zu finden. Kann LSD eine der größten Geißeln der Menschheit heilen? Eine Geißel, die durch die Corona-Pandemie noch mehr Menschen betrifft. Nämlich Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Die Depression. Wir fangen am besten ganz vorne an. Diese Folge ist nun ja der Einführungskurs, um ein Grundwissen zu halluzinogenen Substanzen zu bekommen. Wie funktionieren sie? Was machen sie mit unserem Gehirn? Und was ist dran an der großen Elternsorge, wer LSD nimmt, stürzt sich entweder aus dem Fenster oder in den Abgrund der Drogensucht? Und wo kann ich über die Gefahren dieser Substanz am besten Informationen bekommen, wenn nicht in einem Therapiezentrum in der deutschen Drogenhauptstadt? Ich bin mit Andreas Gantner verabredet und er arbeitet in einem sogenannten Therapieladen an der vielbefahrenen Potsdamer Straße in Berlin. Und der Grund, warum ich mich mit ihm treffe, ist eigentlich, um jedem Hörer und jeder Hörerin dieses Podcasts einen großen Wissensvorsprung zu geben. Denn ich habe mich im Rahmen der Recherche mit dem Thema Psychedelika, LSD, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, was macht das mit uns, ja sehr intensiv beschäftigt. Das kann ich aber nicht von meinen Hörerinnen und Hörern erwarten. Deswegen gibt es jetzt ein sogenanntes Vorgespräch. Wir erfahren jetzt die Grundlagen zu diesen Substanzen und was sie mit uns machen.
Ja. Das ist aber ein sehr herrschaftliches Haus, in dem sich der Therapieladen befindet. So ein Schöneberger Luxus-Immobilie. Hallo, ich bin Thilo.
Hallo, Herr Gantner.
Das Aufnahmegerät läuft sogar schon.
Darf ich Sie vorher bitten, die Hände zu waschen?
Na, selbstverständlich. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch. Das ist ein sehr wichtiges Gespräch, was wir gleich führen, denn wir beide reden über die gewissen so Wissensgrundlagen. Also was muss man über die Substanz LSD und Psychedelika im Allgemeinen eigentlich wissen? Aber bevor wir anfangen, was genau macht ein Therapieladen? Was genau machen Sie?
Ja, wir machen, und zwar schon seit 35 Jahren hier, ambulante Therapie für Menschen, die ein Abhängigkeitsproblem aus dem Spektrum von Cannabis und Partydrogen haben. Zu Partydrogen, als Oberbegriff, gehören dann Amphetamine, Ecstasy, Kokain und auch Halluzinogene wie LSD oder Psilocybine. So. Nicht Heroin, das ist sozusagen Ausschlusskriterium, und nicht primäre Alkoholabhängigkeit. Und die behandeln wir ambulant, Einzel- und Gruppe, bei den Jüngeren mit Familien.
Grundsätzlicher, was sind eigentlich psychedelische Drogen?
Psychedelische Drogen, das ist ja innerhalb der definierten Substanzklassen, werden sie eigentlich in den Klassifikationssystemen als Halluzinogene, sag ich mal, bezeichnet, die halt auch im Gehirn an bestimmten Neurotransmittern andocken und haben dann vor allen Dingen die Effekte halt eben zu einer Wahrnehmungsveränderung, zu einem intensiven Veränderung der gesamten Sinneswahrnehmung, ne? Optische Geruchswahrnehmung. Und visuelle. Visuelle steht oft im Vordergrund, auch gerade bei LSD. Und das ist eben eine Substanz, die dann auch in dem Rauscherleben halt auch zum Teil eben mit einem Kontrollverlust über die Realität, über Innen und Außen einhergeht. Ne? Dass man sozusagen dann auch auf der einen Seite mit intensiven Gefühlen geflutet werden kann, also schon auch durchaus schöne, nette, euphorische Gefühle, aber es kann auch kippen, es können auch sehr starke Ängste auftauchen, also das heißt, es geht schon auch mit einer intensiven Erlebnisvarianz einher.
Wenn man mal so eine Liste erstellen würde, von welche Drogen machen Eltern am meisten Angst und sie befürchten, ihr Kind nimmt diese Droge, da steht LSD wahrscheinlich relativ weit oben, so auf der Höhe von Heroin. Das ist so eine Horrordroge für viele Eltern, die keine Erfahrung inhaltlich damit haben, was das eigentlich bedeutet. Und auch in der Aufklärung tatsächlich, was sind Drogen?
Ich würde bezweifeln, ob das heute noch so ist. Ne? Ich denke tatsächlich, dieses Image gab es vielleicht. Und es gab ja ausgehend von der Hippie-Zeit, wo es ja einen enormen Schub gab, ne? was diese Halluzinogen-Drogen betrifft, so Ende der 60er Jahre. Und wo dann dort schon so kolportiert wurde, ne? Dass die Leute dann so austicken und von den Dächern stürzen und sich umbringen, weil sie den Kontrollverlust haben. Und solche Bilder schwingen vielleicht noch mit.
Was Herr Gantner da erzählt, gehört wohl zu den bekanntesten LSD-Mythen. Die Entstehung dieses Mythos lässt sich sogar auf einen Vorfall zurückführen. Die Selbsttötung von Diane Linkletter im Jahr 1969. Der Vater, Art Linkletter, so etwas wie der 60er Jahre Markus Lanz der USA, hat im Jugendzimmer seiner 20-jährigen Tochter LSD gefunden und gab der Droge die Schuld am Suizid. Auf einer Pressekonferenz am Tag nach der Selbsttötung sagte er, dass seine Tochter sich nicht umgebracht habe, sie sei nicht sie selbst gewesen. Sie wurde von den Menschen, die LSD hergestellt und vertrieben haben, ermordet, so der Vater. Er vermutete einen Horrortrip als Auslöser für den Sprung aus der 6. Etage eines Hochhauses in West Hollywood. Art wusste zwar, dass seine Tochter in den vergangenen 6 Monaten vor ihrem Tod LSD konsumiert hatte, allerdings nicht, ob sie die Substanz in der betreffenden Nacht eingenommen hatte. Eine Reportage im berühmten Life-Magazin zu diesem Vorfall behauptete später, LSD sei eine Selbstmorddroge. Ein Beleg dafür, ob LSD der Grund für den tragischen Tod war, gibt es nicht. Was dennoch blieb, war der Mythos, dass LSD Menschen in den Tod treibt.
Wie gefährlich ist denn grundsätzlich diese Substanz LSD oder Psilocybin? Kann man da von einer Gefährlichkeit sprechen, wie man zum Beispiel bei Heroin von einer Gefährlichkeit
Nein.
spricht?
Nee, es ist ja auch so, es gibt ja kaum jemand oder es gibt eigentlich nicht Leute, die jetzt regelmäßig wöchentlich LSD konsumieren. Das würde auch gar nicht funktionieren, ne? Rein von der Wirkungsentfaltung. Es gibt dann relativ schnell, kann man nicht mehr den gleichen Effekt haben. Ähnlich übrigens wie auch bei MDMA, Ecstasy. Ne? Auch das eignet sich nicht für einen täglichen Gebrauch, wie was heißt eignet? Also als würde man sagen, Speed oder Kokain eignet. Speed und Kokain könnte man halt täglich konsumieren, ja?
Ja.
Mit den bekannten Risiken dann natürlich, die das auch für Abhängigkeit, für Herz-Kreislauf-Probleme und am Ende, wenn man hart konsumiert, natürlich auch dann psychotische Phänomene entwickeln kann. Ne? Aber da kommen noch ganz andere Probleme dazu. Schwere Depressionszustände. Innerhalb der Substanzklassen nimmt eigentlich LSD eher ein niedrig gefährlicher Rang ein, in Bezug auf alle. Aber in Bezug auf Einzelne muss man natürlich nochmal immer wieder genau gucken. Ne?
Was ist denn so auf einem vergleichbaren Level? Also ich weiß, dass zum Beispiel, was man immer, da bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich diese Statistik sehe, dass so Nikotin und Alkohol sehr weit oben auf dieser Gefährlichkeit.
Sie sprechen auf die Nutt-Skala an von David Nutt, die sozusagen diese nach diesen multivariaten Kriterien so, wo Alkohol an top ist, dann ja auch Nikotin auch sogar vor Cannabis ist, ne? Und da rangiert auch LSD so eher in den unteren Rängen, ne? Mhm. Sogar hinter Cannabis. Ne?
Ränge, auf denen Drogen rangieren. Ja, das gibt es. Der britische Psychiater und Psychopharmakologe David Nutt hat eine Skala entwickelt, um die Sucht und körperliche Gefahr von Substanzen einzuordnen. 2007 und 2010 wollte er mit einer Studie ermitteln, wie groß die sogenannte Eigengefährdung durch LSD ist. Das Ergebnis? Sie ist sehr gering. Besonders im Vergleich zu Alkohol. Dieser führt die Skala als gefährlichste Substanz neben Heroin, Nikotin und Kokain an.
Das heißt, ich würde auch so sehen, man muss eigentlich Cannabis deshalb sogar etwas gefährlicher einschätzen, weil sie natürlich viel einfacher zu gebrauchen und sich in den Alltag besser einbauen lässt und Probleme dann erst sozusagen nach und nach so auftauchen. Ne? Die schleicht sich so eher ein.
In Ihrer 32-jährigen Laufbahn haben Sie ja auch verschiedene, wie man Drogen in der Gesellschaft wahrnimmt, Etappen kennengelernt. Wie bewerten Sie denn eigentlich gerade diesen neuen Ansatz, mit Halluzinogenen umzugehen? Das nicht als Droge zu sehen, sondern als medizinische Substanz?
Aus meiner Sicht ist erstmal eine sehr interessante, ich würde auch sogar sagen, eine erfreuliche Entwicklung, dass man jetzt das, was über Jahrzehnte brach lag an Forschung und an Möglichkeit, das Potenzial dieser Substanz zu heben, dass das jetzt, sag ich mal, so Stück für Stück tatsächlich in die Forschungslabore, in die Kliniken reingeht, wie wir das jetzt auch hier endlich in Deutschland auch haben. Die Schweizer haben das ja schon längerfristig gemacht. Die sind ja sowieso die Spezialisten. Ich denke, dass wir erwarten können, dass in die Zukunft, was Medikamentenentwicklung für Störungsbilder, wie zum Beispiel Depressionen vor allen Dingen, aber auch andere, vielleicht posttraumatische Belastungsstörungen, oder dass das eine interessante Entwicklung sein wird und dass wir in ein paar Jahren anders darüber reden werden.
Haben Sie LSD schon mal probiert?
Nein, habe ich noch nicht probiert. Also ich das Buch von Michael Pollan gelesen hatte, war dann so die Überlegung, naja, vielleicht ergibt sich doch mal eine Möglichkeit in einem möglichen Setting, was okay wäre, aber jetzt steht es aktuell nicht an. Aber es hat nochmal eine Neugier geweckt.
Michael Pollan ist im Übrigen eine ältere Version von mir. Ein Journalist, der gern die Sachen ausprobiert, über die er berichtet. Und so hat er das Buch »Verändere dein Bewusstsein« geschrieben. Darin erklärt er, anhand verschiedener Selbstexperimente, die Wirkung psychedelischer Substanzen. Mit einem besonderen Unterschied zu Trip-Berichten aus dem Internet. Er belegt seine Erfahrung und schreibt nicht nur, was er fühlt.
Was ist die Neugierde? Das interessiert, glaube ich, sehr viele, dass da auch eine neue Neugierde entsteht. Und Sie als jemand, der das noch nicht probiert hat, wie erklären Sie diese Neugierde? Was ist das Interessante daran?
Naja, also das Interessante ist schon, sich auf, sag ich mal, auf eine neue Erfahrung einzulassen, die man so, sag ich mal, durch eine reine Alltagserfahrung oder auch durch irgendwelche anderen nicht substanzbezogenen Aktivitäten nicht so einfach erreicht. Ne? Also wenn es jetzt, ich kann natürlich auch durch durch außerordentliche Anstrengungen oder durch Atemtechniken oder durch extreme Erlebnisse kann ich mich natürlich auch in leicht alternative Bewusstseinszustände bringen, so, ne, und kann eine Verbundenheit mit der Welt erleben vielleicht so. Aber natürlich ist es, sag ich mal, durch so eine potente Substanz wie LSD viel einfacher.
Wenn schon der Psychologe und Therapeut einer Drogennothilfe LSD ausprobieren möchte, der von Alltagsfluchten und Bewusstseinszuständen spricht, ist das mehr als erstaunlich. Ich habe angenommen, dass Herr Gantner mir die große LSD-Horrorshow erzählen wird. Aber auch in den Therapieeinrichtungen in Deutschland ist die Erkenntnis gereift. LSD ist viel mehr als eine Droge. Es ist eine Substanz, die eine beobachtenswerte Veränderung in den Konsumenten vornimmt. Doch wie schafft sie das? Was genau passiert eigentlich im Gehirn? Und warum berichten so viele Menschen von Visionen, einem nachhaltig veränderten Verhalten und von schwer zu beschreibenden Gefühlen? Um darauf eine Antwort zu bekommen, bin ich in die Schweiz gefahren und habe dort an einem geschichtsträchtigen Ort eine Person getroffen, die vielleicht dafür verantwortlich sein wird, dass sich unser Wissen über LSD maßgeblich verändern wird. Sie ist, ohne Umschweife, die richtige Person mit Antworten auf meine vielen Fragen. Ich stehe gerade vor dem Universitätsklinikum für Psychologie in Zürich, blicke auf die Stadt hinunter. Hinter mir wieder einmal ein wunderschönes Gründerzeitgebäude. Ich bin hier verabredet mit Katrin Preller. Sie ist Psychologin und hat etwas sehr Spannendes gemacht. Sie hat Menschen Substanzen gegeben, die einen Rausch auslösen und hat diese Menschen in einen sogenannten MRI geschoben. Das ist ein Gerät, das eine Bildgebung möglich macht. Das bedeutet, man kann sehen, was im Gehirn eines Menschen passiert, wenn er eine Substanz wie beispielsweise Psilocybin oder LSD genommen hat. Doch bevor wir einen der Therapieräume betreten, treffen Dr. Preller und ich uns auf dem Hof. Sie zeigt mir den Weg durch das Institut und ungeduldig wie ich bin, stelle ich schon die ersten Fragen. Bereits draußen, aber auch während des gesamten Gesprächs tragen wir Corona-bedingt Masken und klingen deshalb etwas gedämpft.
Ja, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch gleich.
Ja? Ich auch.
Weil ich mich als Journalist auch sehr intensiv mit diesem Thema schon in den letzten 4-5 Jahren auseinandergesetzt habe. Und das große Rätsel ist ja, was passiert da eigentlich?
Genau, das ist tatsächlich ein großes Rätsel. Und ich hoffe, dass wir mit der Forschung, die wir hier machen, dazu beitragen, das Rätsel Stück für Stück zu lösen.
Es ist immer, wenn wir so eine Skala von 1 bis 5 Fragezeichen hätten, und 5 Fragezeichen bedeutet, wir wissen noch gar nichts. Wie viele Fragezeichen können wir schon wegstreichen von der großen Rätselfrage? Was passiert eigentlich im Gehirn?
Also die kurze Antwort wäre, ja, wahrscheinlich etwa 5.
Oh.
Die lange Antwort ist, je mehr man weiß, desto mehr Fragezeichen kommen dazu. Genau, da wären wir. Das ist einer unserer Therapie- und Forschungsräume, wo dann auch die Probanden sitzen, sich ausruhen können oder im Fall unserer klinischen Studien behandelt werden.
Also es ist ein funktionales Büro. An der Wand hängen Bilder von Robotern und ich glaube Zeichnungen von einer Mimose, wenn ich das richtig erkenne. Es ist ein gemütliches Zimmer mit der IKEA-Decke über der Couch, die wahrscheinlich 90% der Menschen, die zum ersten Mal in eine WG ziehen, sich auch kaufen werden. Sie ist nämlich groß und sehr günstig.
Genau, genau. Und dieses Sofa lässt sich umfunktionieren in ein Bett, sodass der Proband sich auch entsprechend hinlegen kann unter der Substanz.
Ja, ich glaube, um das Zimmer zu beschreiben, es hat sowas von einem guten Jugendherbergszimmer. Also es ist jetzt kein ultra gemütliches Luxuszimmer, sondern es ist einfach ein, es ist funktional gemütlich, so würde ich es beschreiben.
Genau, genau, genau. Und eben funktional in dem Sinn, dass eben wir hier so einen Gesprächsliegebereich haben und so weiter. Und wir da hinten natürlich mit dem Computer auch die Möglichkeit haben, Tests mit den Probanden zu machen, auch eben unter der Substanz. Und gerade in der LSD-Studie war es ja so, dass die Probanden zum Teil auch hier übernachtet haben und entsprechend haben wir dann hier auch noch ein Bett, wo das auch noch möglich ist.
Was war denn eigentlich für Sie als Wissenschaftlerin der Anlass,
zu sagen, ich möchte mit dieser Substanz arbeiten und ich möchte an einem MRI mit diesen Menschen arbeiten?
Also mir ging es wirklich darum, so ein bisschen zu verstehen, was im Hirn auf neurochemischer Ebene passiert, was uns dann dazu quasi bringt, gewisse Emotionen zu fühlen oder gewisse Gedankengänge zu haben oder wie wir unseren Körper wahrnehmen. Und um das wirklich kausal sagen zu können, also sprich, welcher Rezeptor im Gehirn ist für was verantwortlich, müssen wir die quasi direkt stimulieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir brauchen dafür Substanzen, die einerseits sehr spezifisch sind.
Also in dem Fall Psilocybin und LSD?
Genau, und gleichzeitig sind sie aber sehr sicher und haben eben diese Effekte, wo wir quasi diesen veränderten Bewusstseinszustand mit sehr vielen spannenden Aspekten auslösen können und dann so quasi untersuchen können, was denn im Hirn los ist, eben wenn dieser veränderte Bewusstseinszustand eintritt.
Sie haben gerade gesagt, die sind sehr sicher. Was heißt sehr sicher? Weil die allgemeine Annahme ist ja, die sind total gefährlich, diese Wirkstoffe.
Genau, also wenn wir sie hier in der Forschung einsetzen, dann sind sie wirklich auf mehreren Ebenen sicher. Sie haben kein Abhängigkeitspotenzial, sie haben keine toxischen Effekte. Man kann sie nicht in dem Sinn physisch überdosieren, im Sinn von, man kann sich damit nicht umbringen. Nicht, dass es angenehm wäre, eine sehr hohe Dosis zu nehmen, aber man kann sie in dem Sinn, man kann sich nicht mit den Substanzen umbringen. Und das ist schon mal ein großer Unterschied zu vielen anderen Substanzen wie Alkohol oder auch gewissen zugelassenen Medikamenten. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, dass wir hier in diesem Forschungssetting natürlich andere Bedingungen haben als jetzt zum Beispiel auf einem Festival.
In einem Goa-Club in Berlin.
Genau, ja. Genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Probanden die ganze Zeit unter medizinischer und psychologischer Betreuung stehen. Wir haben die genaue Dosis natürlich. Wir wissen, dass die Substanz perfekt ist. Und eben, wir haben diese sehr sichere Umgebung, wir haben Vertrauensverhältnis zu unseren Teilnehmern. Und das macht natürlich dann die Substanzeinnahme auch um einiges weniger gefährlich, weil wir diese ganzen unkontrollierbaren Außenfaktoren ausschließen können.
Wie wichtig Set und Setting ist, konnte ich nicht nur während des LSD-Experiments für Uncovered erfahren. Während mein Trip mit LSD von einer überragenden Schönheit umgeben war, war eine weitere Erfahrung mit Psilocybin, also Zauberpilzen, der pure Horror. Ein Horrortrip in Mexiko. Ich habe mich bereits im Vorfeld unwohl gefühlt und hätte auf meine innere Stimme hören sollen. Habe ich aber nicht. Eine extrem hohe Dosis führte zu einem 45-minütigen Albtraum, auf den ich keinen Einfluss hatte. Ich dachte, ich sterbe. Im wörtlichen Sinne. Also ich dachte wirklich, dass ich sterbe. Begleitet von höllischen Visionen meines eigenen Gesichts, das am Rande des Universums in 1000 Stücke gerissen wird.
Welche Dosis bekommen denn die Probanden?
Das ist von Studie zu Studie so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was wir rausfinden wollen und je nach Substanz natürlich auch. In unserer LSD-Studie haben wir 100 Mikrogramm abgegeben. Bei Psilocybin, da kommt es eben auch immer so ein bisschen drauf an. Meistens dosieren wir nach Gewicht, was dann am Ende so einer Dosis von etwa 14 bis 18 Milligramm entspricht. Also bei beiden Substanzen sind wir da so im mittleren Bereich, also wirklich deutliche, wahrnehmbare Effekte, aber nicht irgendwie eine Dosis, wo die Probanden danach nicht mehr wissen, wo sie sind.
Was ich mich immer bei diesen Studien gefragt habe, ist, wie kriegt man eigentlich jemand, der gerade halluziniert, in diese Röhre? Mhm. Ich persönlich würde da irre werden, wenn ich mir vorstelle, in so eine brummende Röhre reingeschoben zu werden.
Na, das war meine Befürchtung am Anfang auch. Am Anfang dachte ich auch, dass das schwierig werden könnte. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das wirklich überhaupt kein Problem ist, sondern dass die Probanden das zum größten Teil sogar sehr angenehm finden, in dieser Röhre zu sein, weil es hat sowas, so ein bisschen was Abgeschlossenes, es wird nicht unbedingt überstimuliert und kann sogar ganz bequem sein. Und die meisten finden das eigentlich noch recht spannend, in dieser Röhre zu sein. Also manche sagen dann sogar, kann ich noch 10 Minuten drin bleiben?
Wie sucht man dafür für solche Studienprobanden aus? Also was ist der Weg? Wie entscheidet man, sie sind ein guter Mensch für die Röhre, sie passen eher nicht in die Röhre auf LSD?
Genau, also bei der Röhre ist es tatsächlich so, dass wir den Leuten das einfach zeigen, die noch nicht, also viele waren vorher sowieso schon mal in einem MRT. Wenn nicht, zeigen wir ihnen das und dann können sie selber einschätzen oder nicht, ob sie sich da wohlfühlen oder nicht. Es gibt aber natürlich noch andere Faktoren, die bei diesen Studien eine Rolle spielen. Einer ist zum Beispiel, ob die Leute physisch und psychisch gesund sind. Das heißt, dass sie zum Beispiel keine Herz-Kreislauf-Probleme haben sollten, weil die Substanzen den Blutdruck erhöhen. Und sie sollten keine erstgradigen Verwandten haben, die in irgendeiner Weise an psychotischen Symptomen leiden und selbst natürlich auch nicht.
So, jetzt stellen wir uns vor, der Proband liegt in dieser Röhre. Zu welchem Zeitpunkt wird er reingeschoben, also in dem Verlauf seines Trips, ich nenne es jetzt mal so?
Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Forschungsfrage an. Wir haben Verschiedenes gemacht. Meistens ist es so, dass es uns tatsächlich um die Zeit geht, wo die stärksten Effekte auftreten.
Der sogenannte Peak.
Genau, im Peak. Das wären dann etwa so 60 Minuten, 70 Minuten nach Einnahme. Wir haben aber auch Studien gemacht, wo wir tatsächlich schauen wollten, was passiert denn in dieser Anfangsphase, gleich nach der Einnahme bis hin zum Peak. Und da haben wir die Leute tatsächlich, also haben wir die Substanz abgegeben und haben sie dann gerade danach in den Scanner gelegt und haben dann 20 Minuten nach Einnahme die erste Messung gemacht, 40 Minuten danach und dann 70 Minuten danach.
Kann man da schon was sehen? Weil ich meine, das ist ja wirklich bei LSD eine ganz winzige Dosis, die da sehr große Effekte im Menschen auslöst.
Also wir haben die spezifische Studie haben wir mit Psilocybin gemacht, aber eben die Effekte von beiden Substanzen auch im Hirn selber sind sehr, sehr ähnlich. Von daher ist es wahrscheinlich bei LSD ähnlich. Was wir bei 20 Minuten oder 20 Minuten nach Einnahme sehen, sind tatsächlich so erste Veränderungen, vor allem im Okzipitalkortex, der für unser Sehvermögen zuständig ist. Und das ist auch, also das spiegelt auch wieder, was unsere Probanden erzählen. Also die ersten Effekte, die sie normalerweise spüren, ist so, dass sich so der Boden anfängt, so ein bisschen zu bewegen oder die Wände sich ein bisschen verändern. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir diese ersten Effekte tatsächlich im hinteren Bereich des Hirns, also in so einem Sehkortex, sehen können im MRI. Und dann nach und nach kommen dann immer weitere Effekte dazu.
Es sind genau diese Effekte, von denen Frau Dr. Preller spricht, die LSD zu einer Droge werden lässt. Einmal dachte ich, nach der Einnahme von 100 Mikrogramm, also ungefähr der Dosis, die Dr. Preller auch ihren Testpersonen gibt, dass ich die Natur ausrechnen kann. Vom Grashalm bis zum Wald hat sich alles in geometrische Formen verwandelt. Alles wurde zu Dreiecken. Während ich dachte, ich könnte die Weltformel finden, wurde mir später klar, ich war einfach nur drauf und diese visuellen Effekte haben mich an der Nase herumgeführt.
Wenn Sie sagen, Effekte sind sichtbar auch auf dem MRT, muss ich mir das so vorstellen, wir haben dann diese Neuronen, sind es glaube ich, und der Kumpel Psilo kommt an diese Neuronen und rüttelt dran. Mhm. Oder wie muss ich mir das ganz laienhaft vorstellen?
Genau, also das Erste, was passiert ist, eben wir nehmen die Substanz ein, die wird so ein bisschen verarbeitet, kommt dann ins Hirn und im Hirn selber dockt sie an eben recht spezifische Rezeptoren an. Und der wichtigste dieser Rezeptoren ist der Serotonin-2A-Rezeptor. Wenn das Psilocybin an diesen andockt, dann ist es wahrscheinlich, dass die Zelle anfängt zu feuern. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie Information im Hirn selber verarbeitet wird und quasi von einer Region in die andere weitergeleitet wird. Und was wir da gesehen haben, ist, dass wahrscheinlich zwei Faktoren eine große Rolle spielen. Und der erste Faktor ist der Thalamus. Das ist so eine Schaltstelle im Hirn. Im Thalamus kommen alle Informationen, die wir aufnehmen, an. Die können natürlich von uns selber kommen, im Sinn von, ah, da ist mein Bein zum Beispiel oder oh, mein Herz schlägt stark, aber natürlich auch von außen, also was wir sehen, was wir hören und so weiter. All das kommt erstmal im Thalamus an und der Thalamus filtert dann diese Informationen in wichtige und nicht wichtige Informationen. Und die wichtig sind, die leitet er dann weiter an den Kortex, also den Rest unseres Hirns, zur Weiterverarbeitung. Und was wir da gesehen haben, ist, dass unter dem Einfluss von LSD und Psilocybin dieser Filtermechanismus nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie er normalerweise funktioniert. Das heißt, wahrscheinlich werden mehr Informationen an den Kortex geleitet, vor allem eine stärkere Konnektivität, also Verbundenheit, mit den sensorischen Gehirnarealen, also eben die dafür zuständig sind, unser Sehen zu prozessieren, unser Hören zu prozessieren. Und in einem zweiten Schritt haben wir uns dann angeschaut, okay, was passiert denn dann, wenn diese Information dann mal im Hirn ist? Und da sehen wir, dass diese sensorischen Gehirnbereiche auch wirklich stärker miteinander kommunizieren. Aber gleichzeitig müssen wir ja diese sensorische Information, die wir bekommen, irgendwie zusammenfügen, sodass wir danach auch so ein kohärentes Bild unserer Umwelt und von uns selber haben. Und die Hirnareale, die dafür zuständig sind, wiederum, die kommunizieren weniger mit dem Rest des Hirns. Was eben dazu führen kann, dass eben wir diese visuellen Veränderungen haben, was aber auch dazu führen kann, dass wir plötzlich die Welt oder uns selber ganz anders wahrnehmen, weil wir die Information anders zusammensetzen, als wir es normalerweise tun würden.
Kann man sagen, dass diese Substanzen so eine Art Schlüssel darstellen? Sie machen was auf, was nicht möglich sein sollte, dann aber möglich wird, nämlich die Kommunikation von verschiedenen Arealen?
Was wir sehen, ist nicht irgendwas, was vorher zwangsläufig gar nicht möglich ist, sondern es werden gewisse Dinge verstärkt und andere Dinge werden abgeschwächt. Und normalerweise funktioniert unser Hirn eben in einer gewissen Balance, was uns eben erlaubt, auch quasi optimal in dem Moment zu funktionieren und auf unsere Umwelt zu reagieren. Und die Substanzen bringen diese Balance quasi so ein bisschen durcheinander. Von daher ist es vielleicht schon ein Schlüssel, das sozusagen so auszulösen oder eben gewisse Dinge im Hirn zu verstärken, andere abzuschwächen. Aber man muss sich natürlich schon bewusst sein, das ist kein Zustand, in dem wir dauerhaft überleben können. Aber es ist ein Zustand, der vielleicht gerade Patienten einen Schlüssel gibt, um eben die Welt und sich selber nochmal neu zu entdecken.
Die Welt und sich selber nochmal neu zu entdecken. Das war wohl der unglaublichste Effekt meines LSD-Trips. Während der vielen Jahre, die ich bereits als Journalist arbeite, wurde ich regelmäßig mit Grausamkeiten, Kriegen, Wut und Hass konfrontiert. Ich hatte und habe viel zu verarbeiten und habe mich immer gefragt, müsste ich nicht eigentlich eine Therapie machen? Stattdessen habe ich LSD eingenommen und das ist jetzt keine Empfehlung für diese Substanz, sondern nur eine Erfahrung, die ich ganz persönlich gemacht habe. Tatsächlich kam ich auf eine befremdliche Art beruhigt aus diesem Rausch heraus. Am Ende des Trips, als noch eine leichte Wirkung zu spüren war, ich die Kontrolle über mich zurückerlangt habe, stand ich am Ufer eines Sees und habe diesem eigenwilligen Brandenburger Tier, einer Rohrdommel, zugehört. Das tiefe Brummen dieses kleinen Vogels, die durch die visuellen Stimulationen veränderte Wahrnehmung eines rosa Himmels, das Rauschen eines Sommertags in meinen Ohren. Ich stand dort und habe verstanden, die Welt, sie ist vielleicht ein grausamer Ort. Aber wenigstens kann sie schön sein, ohne dass wir Menschen etwas damit zu tun haben. Die Welt existiert auch ohne uns. Das war der Moment, als ich erkannt habe, LSD kann mir helfen, aber ich wollte wissen, warum.
Was ist die therapeutische Erkenntnis aus diesen Zuständen? Und kann man die sich erklären? Welche Wirkung das auf Patienten hat? Also zum Beispiel gibt es ja so die ersten Studien, die so sensationelle Ergebnisse bei der Therapie von Depressionen und Angstzuständen zeigt oder bei posttraumatischer Belastungsstörung mit zum Beispiel MDMA, anderer Wirkstoff. Aber das kann man sich das mit Ihrer Methode, kann man dann anfangen zu erklären, wie das funktioniert, warum ein Depressiver oder ein Angstpatient plötzlich weniger Angst hat oder weniger depressiv ist?
Die Substanzen haben im Tiermodell gezeigt, dass neue Synapsen generiert werden, was dazu führen könnte, dass es uns leichter fällt, neue Dinge zu lernen, jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum, aber auch vielleicht alte Dinge zu vergessen. Und das könnte natürlich spannend sein, vor allem in Verbindung mit der therapeutischen Begleitung. Aber es gibt natürlich auch eben Hypothesen, wo wir sagen, okay, vielleicht reorganisiert sich das Gehirn in gewisser Weise, eben das, was wir im Akutzustand gezeigt haben. Vielleicht bleibt ja sozusagen auch langfristig was davon übrig, was den Leuten eben natürlich in einem abgeschwächten Zustand hilft. Eben dieses vielleicht rigide Denkmuster, das viele depressive Patienten, aber eben auch Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit haben, abzuschütteln, eben diese Erfahrung per se. Vielleicht ist die, hat die einen therapeutischen Effekt, weil die Leute sich vielleicht sehr stark mit der Umwelt, mit ihrer sozialen Umwelt verbunden fühlen. Vielleicht gewinnen sie Einsichten in Verhaltensweisen, die ihnen selber nicht gut tun.
Weil wir vorhin über Nebenwirkungen auch kurz gesprochen haben, können Sie vielleicht, weil Sie den Blick ins Gehirn gewagt haben, mit der großen Angst um solche Substanzen aufräumen, das sogenannte Hängenbleiben, die sogenannten Backflashes, die es gibt. Ist das so, sind das Legenden der 70er, 80er und Goa-Clubs oder ist es die Wahrheit? Geht das?
Also es scheint zu passieren. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben das in unseren Studien noch nie gesehen. Und wir haben bestimmt 1000 gesunde und jetzt mittlerweile auch einige Patienten hier gehabt und entsprechend diese Studie mit ihnen gemacht. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Effekte oder dieses Hängenbleiben, was damit zu tun hat, dass es in einem unkontrollierten Rahmen passiert, dass die Leute vielleicht eben auch nicht so klar wie hier medizinisch vorher abgeklärt worden sind. Vielleicht gab es vorher schon in irgendeiner Art und Weise eine Neigung zu psychotischen Tendenzen, die aber eben nicht abgeklärt worden ist. Vielleicht sind die Dosen auch extrem hoch, die diese Leute konsumieren. Vielleicht ist es dieser unkontrollierte Rahmen. Also es gibt diese Berichte und die darf man auch nicht kleinreden oder verschweigen. Aber wir wissen noch nicht genau, was wirklich dahinter steckt. Und es ist auch sehr schwer, das zu untersuchen, weil es ist eben wirklich extrem selten. Und wir haben es in unseren kontrollierten Studien noch nie gesehen.
Ihre Probanden, erzählen die von so, die erzählen natürlich von dem, was sie sehen und was sie fühlen. Sind da wiederkehrende Motive, die sie erkennen können?
Also man muss sagen, dass wirklich jede Erfahrung sehr, sehr individuell ist. Aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die sich generell durchziehen. Und das ist, dass die erste Phase vor allem häufig sehr geprägt ist von diesen visuellen Eindrücken, von der veränderten Körperwahrnehmung. So diese ganze sensorische Erfahrung ist am Anfang sehr häufig sehr im Vordergrund. Während dann der zweite Teil, wo diese sensorischen Effekte anfangen abzuflachen, häufig davon geprägt ist, dass eher so emotionale Gedanken, Bilder und so weiter aufkommen.
Haben Sie ganz in der Tradition von Albert Hofmann auch mal selbst versucht, was Ihre Probanden erleben?
Egal, wie ich diese Frage beantworte, kann ich irgendwo nicht gewinnen, weil immer die eine Hälfte der, in dem Fall Hörerschaft, wird wahrscheinlich sagen, ja, wenn sie es nie probiert hat, wie kann sie das denn dann, so eine hochpsychoaktive Substanz, an andere abgeben? Wenn ich ja sagen würde, würde die andere Hälfte kommen und sagen, ja, aber dann ist sie ja, hat sie ja schon ihre vorgefertigte Meinung und geht da mit einem Bias in die Forschung rein. Das heißt, egal wie ich antworte, ich kann nicht gewinnen und deswegen antworte ich einfach gar nicht.
Ich war von Katrin Preller sehr beeindruckt, weil sie so eine aufgeräumte, ordentliche Person ist, die sehr, sehr genau und sehr gut einem sehr komplexe Zusammenhänge erklären kann. Und wenn man sich mit Katrin Preller darüber unterhält, was im Gehirn eines Menschen passiert, wenn er die Substanz LSD oder Psilocybin genommen hat, wird schnell deutlich, das hat nicht viel mit Spiritualität und Esoterik zu tun, sondern mit Molekülen, Rezeptoren und Hormonen. Und wenn man ihr genau zuhört, erkennt man auch, wie faszinierend dieses Thema ist. Also, dass diese Halluzinationen, dass diese Körperwahrnehmung eben ein Effekt unseres Gehirns unter dem Einfluss einer Substanz ist. Und wie dieser heilen kann, ist, glaube ich, die große Frage, die es zu beantworten gilt. Und wenn wir sie beantwortet haben, dann haben wir vermutlich auch diese kleine oder auch große Revolution in der Therapie von Menschen mit seelischen Problemen. So, nun habe ich das Gefühl, dass wir eine gute Wissensgrundlage für die nächsten Folgen gelegt haben. Das klingt ein bisschen altklug, ich weiß, aber es ist bei diesem kontroversen Thema wirklich wichtig, dass wir alle auf demselben Wissensstand sind. Um kaum eine andere Substanz ranken sich so viele Mythen wie um das LSD. Wer aufmerksam bis hierhin zugehört hat, weiß jetzt auf jeden Fall erheblich mehr als die meisten Vertrauenslehrer an deutschen Schulen und besorgten Eltern von Oberschülern. Ein nötiger Wissensvorsprung, den wir brauchen, um noch tiefer in dieses Thema zu gehen. Was hat den Entdecker des LSDs Albert Hofmann eigentlich angetrieben? Und ist er wirklich der nette Opi aus der Schweiz, der mal nebenbei eine Kulturrevolution angestoßen hat? Ich kann jetzt schon sagen, ich habe Erstaunliches über ihn auf einer Schweizer Kuhwiese herausbekommen und fühlte mich sehr besonders,
als ich an einem warmen Frühlingstag auf einer Bank direkt an der französischen Grenze gesessen habe und mich für wenige Sekunden wie Albert Hofmann fühlen konnte. Die Substanz LSD im Rausch gegen die Depression. Ein Fryo Original. Entwickelt und geschrieben von Thilo Mischke und Elisabeth Kraft. Sounddesign und Schnitt von Elisabeth Kraft und Jörn Steinhoff. Musik von Martin Seifert und Epidemic Sound. Produziert von PQPP2 GmbH. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.